Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, liebe Gemeinde, heute stehe ich vor euch. Mit einem sehr betrübten Herzen. Mit großer Trauer in mir. Und eigentlich möchte ich nicht mein inneres Seelenleben auf euch auflegen. Und das ist ja vielleicht auch nicht fair, aber ich kann nicht in die Predigt gehen, ohne auch offen zu legen und zu offenbaren, wie es mir geht. Die Lieder, die wir singen, sind nicht nur einfach dahergesagt. Und wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien. Warum? Weil manchmal das Leben uns ganz schön in die Knie zwingt. Und ich schilder kurz das Szenario, was mich beschäftigt. Das werden wir später auch aus dem Internet rausschneiden, weil es zu persönlich ist. Kennt ihr Situationen, wo man nicht beten kann, sondern nur noch stöhnen? So ging es mir heute den ganzen Morgen. Nicht die Möglichkeit zu beten, sondern nur noch, wo es dir durch die Glieder geht, wo du sogar deine Organe anfängst zu spüren aufgrund der Not. Wo meine Nieren anfangen zu beben und auf einmal das Herz sticht. Kennt ihr das? Ja. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Der Andi hatte schön in seiner Einführung heute gesagt, dass die Predigt von vergangenen Sonntag einen starken Widerhall bei ihm gefunden hat und auch bei vielen anderen. Was ist, wenn die Berge über uns einstürzen? Was machen wir dann? Was ist, wenn die Berge dann wirklich auf uns gefallen sind? Und so mancher auch hier unter uns stand schon vor dieser Situation, hat vielleicht in seiner Familie, in seiner Verwandtschaft ähnliche Schicksalsschläge. Was macht man damit? Ratlosigkeit. Was ist, wenn das Leben mich so hart trifft, dass ich auf einmal selber in dieser Spirale bin und kurz vor dem Ende stehe? Wisst ihr, und vor allem, wenn es jemand ist, der Jesus lieb hat, geht das überhaupt? Kann man als ein Kind Gottes des Lebens müde werden? Jona war ein Mann Gottes. Er hat Gott geliebt. Und dann kam er in eine Situation, die ihn den Boden unter den Füßen weggezogen hat, warum auch immer. Und er konnte das nicht ertragen in der Situation, in der er steckte. Und er war auf der Flucht vor Gott. Das ist eine spezifische Jona-Situation, gewiss. Aber auf jeden Fall war er in einer Situation, wo er nicht länger wollte und wo er nicht länger konnte. Und wir lesen im Jona-Buch, als der Sturm so heftig wird, als er in diesem Boot sitzt und alles gottlose Menschen um ihn herum anfangen, irgendwie darauf klarzukommen und nicht unterzugehen, da sagt Jona Folgendes. Da sagt er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Was ich hier bezeichnend finde, Jona sucht eine Lösung für das Problem und das Problem ist, ich mache mit meinem Leben ein Ende. Seine Idee ist nicht, ich kehre zu Gott und ich werde den Willen Gottes tun, sondern genau das Gegenteil passiert. Er sagt, Ich will den sicheren Tod anstatt Rettung. So verzweifelt ist er. Wir lesen danach, und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Menschen, die Gott nicht kennen, wollten umkehren, wollten die Rettung, aber Jona nicht. Jona war fertig. Jona war zu Ende. Und jeder, der die Geschichte kennt und im Kindergottesdienst gut aufgepasst hat, weiß, Jona ist dann im Wasser gelandet und hier müsste man eigentlich sagen, vorbei. Der Mann Gottes hat es verspielt, oder? Für Gott nicht. Für Gott nicht. Ein lieber Prediger, den ich gerne höre, John Piper, hat einmal gesagt, ich schwenke eine Flagge der Hoffnung, dass auch wahrer Glaube dunkle Jahreszeiten haben kann. Auch wahrer Glaube kann dunkle Jahreszeiten haben. Sehr dunkle. So dunkel, dass die Berge von Wellen übereinschlagen und eigentlich alles vorbei ist. Gott lehrt mich im Jona-Buch, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist. Und dass er selbst in den Tiefen, wo wir einen Schlussstrich gezogen hat, er das letzte Wort spricht und nicht wir. Und so mancher ist auch unter uns belastet. So mancher ist unter uns auch am Kämpfen mit unterschiedlichsten Dingen. So mancher sitzt in der Finsternis, fühlt sich verlassen, fühlt sich ohnmächtig. Und die Ursachen sind so unterschiedlich. Manchmal ist es einfach Krankheit. Manchmal ist es Schuld und Sünde, die einen verstrickt hat. Manchmal sind es auch dämonische Bindungen. Und ich möchte gerne beten, dass Gott eingreift, auch in deine Situation und dass er Befreiung schenkt. Herr, ich bete zu dir. Danke, dass du unser Rufen hörst und dass du auch unser Ächzen und Stöhnen hörst. Es heißt in der Bibel, dass der Heilige Geist uns vertritt im Gebet, wenn wir mit unaussprechlichen Seufzern vor dich kommen, wo kein Wort mehr übrig bleibt, uns die Spucke wegbleibt und wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Danke, dass du verstehst. Und Herr, ich möchte jetzt beten für diejenigen, die sich angesprochen fühlen und die unter einer Last leiden, egal aus welcher Ecke sie kommt. Ich bete, Herr, dass heute Menschen, die unter Sünde leiden und dort geknebelt sind, dass sie Befreiung erfahren in deinem Namen. Ich bete, dass heute Vergebung geschieht und versöhnte Seelen unter uns jubeln können und sagen, ja, ich habe Vergebung empfangen beim Herrn. Ich wurde befreit und die Sünde hat mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich bete für diejenigen, die unter Krankheit leiden, schon so lange und kein Ausweg da ist. Herr, ich flehe dich an, dass du ein Wunder bewirkst und dass du deine heilende Hand zeigst, Herr, und dass Menschen unter uns, die jetzt krank sind, oder liebe Menschen, die mit uns verbunden sind, aber nicht hier, die uns auf dem Herzen liegen, die wir vor deinen Thron bringen, Herr, ich bete, dass du Wunder wirkst und Heilung schenkst, Herr, dass du deine Macht demonstrierst in deinem Volk, unter deinen Kindern, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du die Wunder tust, die wir brauchen. Wir brauchen Befreiungsschläge in so mancher Not, die uns wirklich lähmt, wo wir nicht weiter wissen, wo wir nicht weiter können, Herr. Wir flehen dich an und wir rufen zu dir, Jesus. Jesus, sei unser Arzt. Jesus, sei unser Arzt und heile in deinem Namen.
Und Herr, ich bete, dass dort, wo Mächte, finstere Mächte und Gewalten ihre Finger im Spiel haben, dort wollen wir nicht tatenlos sein, sondern wollen dem Feind gebieten, dass er fliehen muss in deinem Namen. Dass er keinen Raum hat, unter uns zu wirken. Dass er nicht seine Macht demonstriert unter uns, sondern dass er weichen muss, denn dein Name ist über uns ausgerufen und dein Blut, Jesus, hat uns reingewaschen. Und wir sind dein Eigentum. Und Satan und seine Dämonen dürfen nicht, haben kein Anrecht darauf, in unserem Leben ihren Fuß reinzusetzen. Dem gebieten wir, dass er weichen muss und wir halten Stand. Wir umkleiden uns mit der Waffenrüstung Gottes und unterstellen uns dir, Herr. Nicht in unserem Namen tun wir das, sondern in deinem heiligen Namen, denn du bist groß. Und Herr, ich bitte dich, dass du darüber hinaus auch deinen Trost gibst, dass du die tröstest, die traurig sind. Amen. Ich habe keinen guten Übergang und ich versuche es auch erst gar nicht. Wir haben eben gerade in der Textlesung von Matthäus 10 gelesen. Jesus, der mit allerlei Widrigkeiten konfrontiert wurde in den Leben von Menschen, wie er ihnen gedient hat, in Wort und Kraft, schart seine Jünger um sich und hat gesagt, seht ihr das Elend, seht ihr die Not, ich brauche euch, ich gebrauche euch, um in diese hoffnungslose Welt, um in diese perspektivlose Welt Zeichen zu setzen der Hoffnung, Zeichen zu setzen der Rettung, dass Gott nicht fern ist. Und ich will euch senden, meine lieben Jünger, dass ihr handelt. Und wir sind in Kapitel 10 mit einer ganzen Bandbreite von Anweisungen konfrontiert, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Wenn du hoffst, dass es heute ein Thema gibt, so ein roter Faden, dann wird das nicht der Fall sein, weil Jesus sozusagen seinen Katalog aufschlägt und sagt, ich sende euch jetzt für einen kurzen Missionstrip. Und ich möchte, dass ihr gewisse Dinge beachtet. Und wir werden versuchen, diese Dinge aufzudröseln und zu schauen, was wir davon lernen können. Also die Jünger sollen in seinem Segensstrom ihr Leben führen und andere segnen. Und damit wir verstehen, welchen Charakter diese Worte haben, müssen wir uns anschauen, was in Kapitel 11, Vers 1, ganz zum Schluss dieser Rede, gesagt ist, dort heißt es, und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Wenn Jesus jetzt seinen Jüngern etwas auf den Weg gibt, dann heißt es, dass er ihnen Befehle gegeben hat. Habt ihr das gehört? Jesus redet mit seinen Jüngern und er gibt euch nicht interessante Abwägungen oder Optionen, die ihr durchspielen könnt und euch dafür oder dagegen entscheiden könnt. Wenn Jesus zu seinen Jüngern spricht, dann gibt er ihnen Anordnungen, Befehle gibt er ihnen, wonach sie sich richten sollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Ohren spitzen und auch unser Herz prüfen, wenn wir Jesus zuhören, wie jetzt in seinem Wort, ne? Also nicht mir, sondern seine Worte hören, dann stellt sich für uns die Frage, wessen Wille soll geschehen in unserem Leben? Wem dienen wir und von wem erwarten wir Weisung? Und ich frage dich, besitzt Gottes Wort die unbestreitbare Autorität in deinem Leben, dass du dir auch etwas sagen lässt? Und ob es für dich klug, sinnvoll oder was weiß auch ich erscheint, ob du bereit bist zu sagen, du sprichst, ich gehe. Du sprichst, ich handle. Wir lesen immer wieder, dass ein Paulus zum Beispiel im Galaterbrief davon Folgendes schreibt. Hört mal hin, wie er das beschreibt. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Welt mit all ihren Maßstäben und Werten bestimmt nicht mehr mein Denken und mein Handeln,
sondern ich schaue auf den gekreuzigten Jesus, der alles für mich gegeben hat, der sein Leben für mich gegeben hat, damit ich nun mein Leben für ihn gebe. Darum sagt er noch einmal im Galaterbrief: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist echt eine Messlatte. Nicht mehr lebe ich. Fertig, mit Waldemar ist vorbei. Ich lebe für Jesus. Jesus soll durch mich leben. Und wir finden immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in Römer 6 und in Kolosser 2, wenn du da näher eintauchen möchtest, dass die Taufe so einen Wendepunkt beschreibt. Dass wenn wir uns ins Wasser begeben, dort das erste Mal dieses Kennzeichen geben, jetzt hat Gott das Ruder in der Hand, er hat das Zepter in meinem Leben. Und Charles Spurgeon, ein alter Prediger aus England, hat mal Folgendes gesagt: Durch die Taufe erkläre ich zum ersten Mal öffentlich, dass das, was Gott anordnet, für mich wie ein Gesetz ist, selbst wenn es mir unzumutbar und sinnlos erscheinen mag. Würde mir mein Meister auftragen, 6 Steine zu nehmen und sie der Reihe nach anzuordnen, würde ich es tun, ohne zu fragen, was das soll. Natürlich ist es blödsinnig, 6 Steine zu nehmen und sie der Reihe nach hinzulegen. Aber Spurgeon möchte zum Ausdruck bringen: Ich möchte mit Jesus unterwegs sein und möchte wie ein Kind ihm nachahmen. Und wenn er sagt, tu dies, dann will ich es tun und möchte sehen, was das für einen Effekt hat. Manchmal in der Kindererziehung erleben wir das auch. Wir sagen den Kindern, was sie tun sollen, und sie können es nicht verstehen, warum man jetzt gewisse Dinge tun soll. Und selbst wenn du es versuchst zu erklären, sie sind leider nicht ganz so reif, dass sie die Dinge sofort erfassen können. Ist es nicht so? Und mit uns ist es recht ähnlich. Und manchmal gibt es Dinge, wo Gott sagt, tu dies, und du weißt nicht, warum du es tun sollst. Du begreifst es nicht, es ist so irrational. Tu es, und du wirst sehen, welche Frucht daraus erwächst. Und ich frage dich, bist du heute, wenn du Gottes Wort hörst, wenn du Jesu Worte hörst, hast du die Bereitschaft in dir, ihm zu folgen in allem, was er sagt? In den Versen 5 bis 6 lesen wir: Und diese 12, also seine Mannschaft, seine Jünger, sandte Jesus aus und befahl ihn und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen, also der Nichtjuden, und geht nicht in eine Stadt der Samaritaner, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es kann einen befremden, wenn man diese Sätze liest. Ich weiß nicht, gibt es einen Juden hier unter uns? Nee, in den hinteren Räumen irgendwie? Wir haben eine Aufgabe zu tun. Wenn wir das lesen, denken wir so: Oh Jesus, ich bin jetzt nicht so unbedingt Jude und jetzt kommt so etwas. Das kann uns befremden, dass Jesus vorrangig die Mission der Juden im Fokus hat. Und das führt so weit, dass es Menschen gibt sogar, die Jesus Fremdenfeindlichkeit vorwerfen. Vor kurzem hat ein Priester auf TikTok, wenn du nicht weißt, was es ist, du hast nichts verpasst. Amen, ja. Vor kurzem hat ein Priester auf TikTok Folgendes gesagt: Jesus hatte Vorurteile und Voreingenommenheit gegenüber Heiden und Jesus hat Buße getan für seinen Rassismus. Es ist krass. Jesus hat Buße getan für seinen Rassismus. Ganz genau. Es ist eine Frechheit. Es ist Blasphemie. Es ist eine Gotteslästerung, was einigen in den Sinn kommt, wenn sie diese Texte lesen. Ein bisschen Zumutung, wenn wir das lesen, oder? Also, wenn wir lesen, dass Jesus sagt, geht jetzt erstmal nicht zu den Heiden, sondern ich möchte, dass ihr zu den verlorenen Schafen Israels geht. Es ist nicht nur irrsinnig, sowas zu behaupten, ja, dass Jesus Rassismus hätte, denn immer wieder ist Jesus auch im Kontakt mit Nichtjuden. Auch in den Evangelien, schon vorher im Matthäus-Evangelium, es kommt immer wieder vor, dass er Kontakt zu ihnen hat. Doch an dieser Stelle ist er sehr eindeutig und er hat einen Fokus, und zwar Israel, das erwählte Volk Gottes. Als Gott sich nämlich entschied, sich der Welt zu offenbaren, tat er dies vorrangig mit, in und durch das Volk Israel, die Nation, die Gott sich ausgesucht hat. In 5. Mose 7, Vers 7 bis 8 lesen wir: Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Also nicht, weil ihr was Besonderes wäret, ihr seid eigentlich eher sehr unbedeutend, wenn man sich die ganze Welt anschaut. Und auch bis heute ist das Volk Israel ja, wenn man mal den Vergleich zieht, ja, an Größe zum Beispiel, wo gerne Nationen sagen, schau dir unsere Größe an, ist Israel ein Fleckchen. Aber Gott funktioniert anders als unsere Welt. Und das demonstriert er am Volk Israel. Diese unbedeutende Nation war das Volk, den Gott versprochen hatte, ihr sollt zum Licht und zum Segen sein in dieser Welt. Das ist mein Plan, der Welt zu zeigen, wie ich funktioniere. Ja, dass ich den unteren Weg gehe, dass ich den demütigen Weg gehe und dass ich den Demütigen erhöhe und den Hochmütigen erniedrige. Und deswegen hat auch Gott gesagt, dass auch in Israel, dass durch Israel auch der Messias kommen soll. Dass Jesus Jude war kein Zufall, war kein Zufallsprodukt, sondern war an langer Hand geplant von Gott, um zu zeigen, diese verachtete und unbedeutende Nation, und bis heute ist Israel verachtet und unbedeutend, dieser Nation schenke ich den Sohn Gottes. Und dadurch soll Segen fließen hier in dieser Erde. Und dieser feststehende Beschluss, den Gott einst hatte, hatte dann zur Folge, dass Jesus seiner Verantwortung nachkam und sich deshalb auch zuerst an die Juden richtete. Gott hat einen Plan gehabt, in Israel soll etwas geschehen. Und deswegen ist es verantwortungsbewusst, die erste Verantwortung auch zu erkennen und der ersten Verantwortung auch nachzukommen und dafür zu sorgen, dass Israel erkennt, wer Jesus ist. Und dass sie die Botschaft hören, die später dann auch in alle Welt ausgehen soll. Denn für Jesus, er sagt es sehr deutlich, sind die Menschen um ihn herum verlorene Schafe, die gefunden werden müssen. Also wenn Gott irgendwie als loyal und treu gelten möchte, dann hat er die Pflicht, das, was verloren ist, auch wieder einzusammeln. Und deswegen sagt Jesus, geht jetzt erstmal nicht zu den anderen, sondern hier ist etwas auseinandergelaufen und das soll wieder zurückgebracht werden. Was wäre ich für ein Hirte? Was wäre ich für ein Versorger, wenn mir Schafe weglaufen und ich sage, naja, okay, dann ziehen wir mal weiter. Sondern nein, ich möchte mich kümmern. Und wir müssen natürlich beachten, dass Jesus auch den Nichtjuden ein Anliegen war. Schon im Alten Testament lesen wir in Jesaja 56, Vers 8. So spricht der Herr, Jahwe, der die Vertriebenen Israels sammelt, zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. Also, das ist meine erste Aufgabe, aber damit verbunden werden noch mehr kommen. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 16 genau dasselbe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Also ja, meine erste Verantwortung sind jetzt die Juden, ist das Volk Israel. Aber ich habe schon immer auch auf dem Herzen gehabt, darüber hinaus zu wirken und Menschen zu sammeln in diese Herde. Das sollen wir hier lernen. Jesus und die Jünger kannten ihre erste Verantwortung. Und immer wieder wird davon berichtet, dass die Apostel zum Beispiel, die ja bekanntlich in alle Welt gegangen sind, sind immer wieder zuerst zu den Juden gegangen und haben dort Gottes Wort weitergegeben. Wir lesen ja gerade in der Gemeinde durch die Apostelgeschichte. Gibt es 1, 2, 3 Leute, die gerade durch die Apostelgeschichte lesen? Oder bin ich der Einzige? Oh, Halleluja. Gut, es gibt noch einige. Wunderbar. Wir sind schon fast am Ziel der Apostelgeschichte. In ein paar Tagen werden wir ein neues Buch lesen. Öffnet die App und dann werdet ihr informiert, welches Buch das sein wird. Wenn ihr die Apostelgeschichte aufmerksam gelesen habt, dann werdet ihr das immer wieder sehen. Und sie gingen zu der Synagoge und predigten erstmal dort. Und das passiert immer wieder. Und dieses Prinzip gilt bis heute. In Römer 1, Vers 16 heißt es, wo Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Heiden. Zuerst die Juden und dann auch die Heiden. Das bedeutet für uns, dass Gott uns aufs Herz legt, vergiss die erste Verantwortung nicht. Die Juden brauchen das Evangelium von dem Juden aller Juden.
Und das ist für uns Deutsche nicht so ganz einfach. Aufgrund unserer Geschichte fällt es uns sehr, sehr schwer zu sagen, dass wir den Juden irgendwie zur Seite kommen und ihnen sagen, kehre um zu Jesus. Juden das Evangelium zu sagen als Deutscher ist nicht einfach, weil wir ganz schön viel geschichtlichen Ballast mit uns rumschleppen. Aber meine Lieben, bei aller begründeten Sensibilität, die wir an den Tag legen müssen, wenn wir mit Juden zu tun haben, besonders als Deutsche, dürfen wir unsere persönliche Befindlichkeit nicht höher bewerten als Jesu Einschätzung, verlorene Schafe. Das ist das, was Jesus sagt. Und so mancher Deutscher flüchtet sich in den Modus, nein, das sind ja Juden, deswegen widmen wir uns anderen. Ich habe es schon häufiger gesagt und ich werde auch nicht müde, es zu sagen, was macht es mit uns, wenn unter uns keine Juden sind, keine Judenchristen? Haben wir das überhaupt auf dem Herzen, wenn wir Juden mit Juden konfrontiert sind, dass sie Jesus kennenlernen? Dass sie das Ziel ihres alttestamentlichen Glaubens auch kennenlernen? Wir haben hier eine Verantwortung. Und die Jünger sollten auch hier ihrer ersten Verantwortung nachkommen. So, jetzt ist es so, dass natürlich dort damals, die waren in Israel und hatten viel mehr Juden auch um sich herum. Wir haben nicht, unser Land ist nicht voll mit Juden. Das haben wir Deutschen noch zu verantworten. Aber was können wir aus dieser Lektion lernen? Ich glaube, wir können daraus lernen, vernachlässige nicht deine erste Verantwortung, die Gott dir in deinem Leben stellt. Spring nicht über diesen Punkt und mach andere Dinge, die vielleicht wichtig sind, aber das Wichtigste, was direkt vor deinen Füßen liegt, das musst du tun. Und da gibt es so manche Dinge, wo wir immer wieder in der Bibel lesen, zuerst das und dann das. Wir haben das Prinzip, zuerst den Juden, dann auch den Heiden. Es gibt auch das Prinzip, erst mal zu Hause dienen und dann in der Gemeinde. Und so mancher ist super schnell am Dienen in der Gemeinde. Aber wie sieht es zu Hause aus? Lebst du dein Christsein auch zu Hause? Lebst du Versöhnung zu Hause? Lebst du Frieden zu Hause? Stiftest du diese Dinge zu Hause? Breitet sich die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Demut, Selbstbeherrschung und irgendwas habe ich noch vergessen, aber die Frucht des Heiligen Geistes, breitet sie sich auch in deinem Zuhause aus oder machst du das nur in der Gemeinde? Die erste Verantwortung ist gefragt. Jesus sagt, zieh zuerst deinen eigenen Balken aus dem Auge und dann den Splitter von anderen. Es gibt immer eine erste Verantwortung. Und das können wir selbst, wenn du sagst, hey, ich kenne aber keine Juden und ich finde auch keine Juden. Wir können von dieser Passage lernen, fokussiere dich auf deine erste Verantwortung. Und wenn du diese erfüllst, dann bist du auch frei, andere Verantwortungen in Anspruch zu nehmen. Wir gehen weiter. In den Versen 7 bis 8 sagt er, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Wir werden jetzt hier nicht zu tief einsteigen, weil wir in den vergangenen Predigten, in den vergangenen Wochen sehr tief in diese Materie eingegangen sind. Und wir werden hier daran erinnert, dass wir in Wort und Macht wirken sollen und den Dienst Jesu fortsetzen sollen. An dieser Stelle kann man natürlich sagen, wow, das ist eine ganz schöne hohe Messlatte. Wenn er das zu seinen Jüngern sagt, dass sie das alles machen sollen, können wir das jetzt so für uns nehmen, dass jeder Einzelne solche krassen Dinge tut? Mir ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass uns nicht überliefert ist, dass jeder einzelne Gläubige in der gesamten Palette sämtliche Wunderwirkungen im Portfolio hat. Das finden wir nicht. Das finden wir im Neuen Testament nicht und auch nicht in der Kirchengeschichte. Denn schon in 1. Korinther 12, wo Paulus zu der Gemeinde in Korinth, zu seinen Geschwistern, Christen, Folgendes schreibt, sehen wir in 1. Korinther 12, 29 bis 30, sagt er, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengabungen der Heilungen, reden alle in neuen geistgegebenen Sprachen, Legen alle diese geistgegebenen Sprachen auch aus, damit es verständlich wird? Also Paulus weiß, dass auch dieses Wort, wenn wir es lesen, nicht bedeutet, okay, all diese Dinge müssen sich in jedem einzelnen Leben manifestieren. Und das sieht er auch in Korinth nicht. Jeder hat die gleiche Gabe. Nicht jeder wird das so erleben. Aber wenn wir uns die Gesamtheit der Missionsgeschichte oder der Geschichte der Gemeinde Jesu anschauen, sind alle diese Dinge aufgetreten und verfügbar für den Leib Christi. Versteht ihr mich? Das bedeutet, es kann sein, dass wir haben hier ja einige Gemeinden um uns herum, meinetwegen die Stadtmission. Ja, die Stadtmission Emmendingen, wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, die haben jemanden, der im Rollstuhl ist und beten für ihn und dann steht er auf und bei uns geschieht das nicht. Dann können wir uns trotzdem freuen und sagen, hier geschieht es nicht, aber in dieser Gemeinde freuen wir uns, dass der Heilige Geist nicht auf unsere Gemeinde beschränkt ist, sondern auch in der Stadtmission wirkt, der Herr segne sie. Und dort sehen wir diese unterschiedlichen Wirkungen des Heiligen Geistes. Und wir sollten nicht müde werden, auch um diese Kraft zu bitten und den Herrn anzuflehen, dass er sich in Macht demonstriert unter uns. Und selbst wenn wir einige Phänomene nicht erleben, bedeutet es nicht, dass sie abgeschafft sind oder nicht mehr verfügbar. Denn die Wahrheit ist, jedes dieser Dinge, ich habe das auch schon öfter gesagt, jedes dieser Dinge, die wir hier lesen, werden wir Zeugnisse finden unter uns, wie der Herr diese Dinge gezeigt hat, selbst Totenauferweckung. Also Jesus bringt hier den Fokus auf die Hauptsache. Obwohl die Jünger schon die ganze Zeit gesehen haben, was Jesus tut. Das ist ja interessant. Sie sehen ihn die ganze Zeit, er bringt Gottes Wort und er betet für Menschen und segnet sie. Und das sehen sie die ganze Zeit, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und dann sendet er sie und er sagt ihnen noch einmal, übrigens sollt ihr das tun. Eigentlich könnte man denken, hey, wir haben schon viel von dir gelernt, viel von dir gelesen, so wie wir. Wir wissen, was wir tun und trotzdem wiederholt Jesus noch einmal diesen Auftrag. Warum? Weil wir als Christen schnell in Aktionismus verfallen. Und Dinge in Kirche zum Beispiel tun, die mit der Botschaft von Jesus auf einmal sehr wenig zu tun hat. Und daran leidet auch die deutsche christliche Szene, dass Kirche Dinge propagiert manchmal, wo du denkst so, haben die das jetzt aus der Tagesschau oder haben sie das aus dem Neuen Testament? So, was ist eigentlich der Hauptauftrag von Gemeinde? Ich sag euch, was der Hauptauftrag ist von Gemeinde. Es ist das Wort Gottes weitergeben, Menschen in Verbindung mit Jesus zu bringen und zu den Elenden zu gehen und zu den Notleidenden zu gehen und für sie zu sorgen. In Tat, Diakonie, aber auch in Gebet. Das ist das, was Jesus getan hat. Das sind die Säulen, die Jesus vorgelebt hat. Und jede Gemeinde muss sich daran messen lassen, ob sie in diesen Fußspuren auch wandelt. Aber so manche Gemeinde liest die Fußspuren von Jesus und sagt, so und jetzt wollen wir mal aktiv sein, wir wollen ja relevant sein für unsere Stadt und dann machen sie irgendwas. Aber die Frage ist, wie viel wird von Jesus wirklich dann effektiv erzählt? Versteht mir nicht falsch, es gibt viele gute Dinge, die wir tun können als Gemeinde. Unsere Begabungen sind so vielfältig, preist den Herrn. Aber die Frage ist, ob Gemeinde und auch einzelne Christen, auch du bist gemeint und ich, ob wir die Hauptsache auch im Fokus haben. Und das ist das, was wir hiervon lernen können. Selbst wenn du sagst, boah, so Tote auferweckt habe ich bislang noch nicht und Aussätzige habe ich auch noch nicht gereinigt. Die Frage ist, welche Dinge haben den großen Stellenwert in meinem Glaubensleben und auch Gemeindeleben? Wenn du gerade auf der Suche nach einer Gemeinde bist und selbst wenn du weiterziehen solltest und hier kein Zuhause finden solltest, dann such dir eine Gemeinde, die die Hauptsache auch zur Hauptsache erklärt und sich danach ausstreckt. Das muss vorrangig sein und darin müssen wir unsere Ressourcen auch investieren, vorrangig. Das ist wieder die erste Verantwortung. Es geht weiter in den Versen 9 bis 10, sagt er, verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Pastoren unterstreichen in ihren Bibeln immer sehr gerne den letzten Satz, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Ich höre keinen Amen.
Okay, Jesus gibt hier sehr interessante Forderungen. Jetzt denkst du so, okay, wenn ich jetzt mal durchzähle, ich habe mehrere Unterkleider, ja? Also ich habe hier einen Sakko, ich habe ein Hemd, ich habe ein T-Shirt. Weiter gehe ich nicht, was ich so anhabe. Es ist klar, es sind sehr spezifische Forderungen, die Jesus hier stellt für eine sehr konkrete Situation. Also Jesus steht ja jetzt nicht hier und sagt so, jetzt bitte keine weiteren Sandalen mitnehmen und jetzt mal durch den Landkreis marschieren. Das ist eine sehr, sehr spezielle Situation in einer sehr speziellen Zeit, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Aber wir können, denke ich, trotzdem etwas davon lernen, selbst wenn du nicht gerade in Israel dich befindest und in den echten Fußspuren Jesus läufst. In dieser Etappe sollen die Jünger nämlich Folgendes lernen. Seid genügsam. Seid genügsam, lebt im Glauben und vertraut auf die Versorgung Gottes. Viele, die eine gute Arbeit haben und das Portemonnaie voll haben, die sagen, klar, Amen, Halleluja. Aber nicht jedem geht es unter uns so. So mancher hat zu bangen mit der Versorgung, kriegt kalte Füße, weil die Umstände so hart sind, so schwierig, so ungewiss sind. Und man fragt sich, wie komme ich da durch? Und auf einmal merkt man, wow, das ist mein Berg. Das ist mein Berg, Versorgung. Wie komme ich durch? Werde ich es schaffen? Und wenn du dann, vor allem Männern geht es dann so, wenn sie verheiratet sind, schaffe ich es nicht nur für mich, sondern schaffe ich es auch für meine Familie. Ich möchte für meine Familie durchkriegen und dann wird gefühlt die Last noch schwerer, weil dann deine Frau und deine Kinder dann noch im Schlepptau sind und du fragst dich, wie wird das gehen? Jesus sagt uns hier etwas. Sei genügsam. Vertrau auf Gottes Versorgung. Folge ihm und du wirst erleben, dass er dich nicht zu kurz kommen lässt. Er wird sich um dich kümmern. Die Jünger sollten im Prinzip hier etwas lernen, was Jesus schon einmal in Matthäus 6, Vers 31 bis 34 gesagt hat. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jesus ist nicht immer so der Optimist gewesen in seinen Reden. Aber es ist ehrlich, es ist realistisch. Unser Leben als Christen ist nicht immer nur happy, clappy, hey, habt ihr gute Laune? Halleluja, geht es euch gut? Lasst uns mal feiern und die Hände heben. Hey, manchmal ist dir nicht danach zumute. Und das ist okay. Jesus sagt, es gibt Übel. Jeden Tag gibt es Übel. Aber Gott trägt dich durch. Gott ist dein Versorger. Lebe aus dieser Quelle. Und wenn du damit zu kämpfen hast, wenn du damit zu schaffen hast, nimm dir dieses Wort, auch wenn du nicht in dieser sehr konkreten Situation bist, das kannst du lernen. Gott ist unser Versorger. Interessant ist Folgendes. Später in Lukas 22, wir werden da jetzt nicht reingehen, kommen die Jünger in eine ganz andere Phase, wo Jesus sie daran erinnert und sagt, könnt ihr euch noch an diese Situation erinnern, wo ich euch geschickt habe und ihr hattet nichts dabei? Hat es euch an irgendetwas gemangelt? Nein. Er sagt, jetzt kommt eine Phase, wo ihr nicht einfach nur, ich sag mal, mit dem, was ihr an eurem Körper habt, loszieht, sondern ihr sollt euch vorbereiten. Ihr sollt Vorsorge treffen und ihr sollt euch auf den nächsten Trip, der vor euch steht, sollt euch gut vorbereiten. Auf einmal eine ganz andere Dienstanweisung, eine ganz andere Jobbeschreibung, wie es jetzt vonstatten gehen soll. Bei dem einen einfach drauf los, nichts kalkulieren und hier weise Vorbereitungen treffen für die Zeit, die vor einem liegt. Was sollen wir daraus lernen? Unterschiedliche Situationen bergen unterschiedliche Herausforderungen in sich. Gott versorgt uns, doch auf welche Weise er das tut, ist sehr unterschiedlich. Und das muss letztendlich die vertraute Gemeinschaft mit Jesus klar machen. Jesus, möchtest du, dass ich jetzt wirklich auf dem Wasser laufe, voller Glaubensschritte, ohne Kalkulationen, ohne, ich sag mal, doppelten Boden, wisst ihr, was ich meine? In das Risiko gehe und auf das Ziel zu renne? Oder möchtest du jetzt von mir, dass ich weise bin und, ich sag mal, langsamer gehe und dass ich mit prüfendem Auge die Dinge vorbereite und dann sicheren Schrittes durch diese Phase gehe? Was ist jetzt dran? Und ich finde es wichtig, dass wir diese zwei Dienstanweisungen von Jesus hier hören, aus folgendem Grund. Wir sind von unserem Typ und Charakter sehr unterschiedlich. Also wenn du mal Projekte planst, irgendwas miteinander machen möchtest mit anderen Christen, dann merkst du das. Also wir in unserer Leitung merken das auch. Da ist der eine, da muss alles sicher sein, ja, es muss alles gedeckt sein. Jeder Mühe, jede Frage muss beantwortet sein, ehe man den ersten Schritt setzt. Nochmal vorher gucken, jo, passt, ich kann. Und dann gibt es den anderen, sagt, es ist mir völlig die Latte, deine Kalkulationen und deine Berechnungen. Wir sollen doch im Glauben wandeln. Halleluja. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wen ich meine. Wisst ihr, und so gibt es so manche Christen, die sind in Matthäus 10 und sagen, jawohl, so ist das christliche Leben, im Glauben unterwegs sein. Nicht groß nachdenken, sondern vertrauen, dass das Wasser schon einhalten wird. Und dann ist ein anderer Christ da, Moment mal, es gibt aber auch Lukas 22 im Namen Jesu. Und das kam später, also ist das wohl das aktuellere Wort, also mehr Planung bitte. Und so können dann Christen streiten. Was lernen wir daraus? Wir können uns nicht von unserem Charakter und unseren Vorlieben leiten lassen. Es wird Situationen geben, die in dir leichter fallen aufgrund deines Typs. Es werden aufgrund deines Charakters Situationen geben, die dir sehr schwer fallen werden. So, was ist jetzt, wenn Gemeinde, wir sind ja nicht ein Charakter, sondern sehr viele, leider Gottes oder danke Gott, und dann wollen wir gehen und es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, wir bitten dich um Weisheit und Erkenntnis, dass wir erkennen, was jetzt dran ist. Sind jetzt mutige Glaubensschritte nötig? So wie Spurgeon sagte, okay, einfach 6 Steine hintereinander legen und los geht's. Oder nee, wir müssen bedacht, langsamer, ruhiger, sicherer sein, bevor wir weitergehen können. Und ich merke, man kann als Christ sehr schnell mit seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Fable und Spleen, den kann man einfach durch Bibelworte so untermauern und unterstützen, um seine Position irgendwie Gewicht zu verleihen. Ja, aber der andere Christ, wenn er die Bibel kennt, kann das dann auch. Die Jünger hätten eigentlich sagen können, in Lukas 22, wenn Jesus sagt, könnt ihr euch noch an die damalige Situation erinnern, hat es euch an irgendetwas gemangelt? Nö. Und wahrscheinlich waren deren Gedanken, man weiß es nicht, ja, aber wenn ich sie wäre, dann hätte ich gedacht, der will jetzt wieder, dass wir sozusagen voll im Glauben unterwegs sind. Und auf einmal sagt Jesus was ganz anderes. Es ist wichtig für uns, dass wir in der Beziehung zu Jesus bleiben. Und dass wir unser Herz sensibel machen für das, was jetzt dran ist. Es kann sein, dass du Glaubensschritte gehen musstest, dass wir als Gemeinde Glaubensschritte gehen mussten und jetzt aber sichere Pfade suchen müssen. Oder auch andersrum. Es kann sein, dass wir eine Phase hatten, wo alles sehr safe war, sehr sicher und sehr klar, sehr durchdacht, sehr kalkuliert und sehr sinnvoll. Und jetzt gibt es auf einmal irrationale Schritte, die vor uns stehen und die wir einfach im Glauben gehen müssen. Was ist die Antwort? Bei Jesus ist sie zu finden. Und die Verbindung zu ihm muss es uns zeigen. Herr, gib uns deine Offenbarungen. Herr, gib uns deine Erkenntnis, gib uns deine Weisheit, die wir brauchen. Wir gehen weiter. Versen 11 bis 13. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück.
Das muss man sich mal überlegen. Die Jünger sollten losmarschieren in die ganzen Dörfer. Stellt ihr das mal vor. So, jetzt gehen wir mal durch den Landkreis hier und in die einzelnen Ortschaften. Wir haben hier ganz unterschiedliche Ortschaften auch hier, versammelt weit über den Landkreis hinaus. Jetzt stell dir mal vor, du gehst und klingelst bei deinen Nachbarn so. So, nimmst du mich mal auf? Und dann sorgst du auch für mich. Also Kost und Logis, alles geht auf dich. Und ich mach's mir hier mal gemütlich. Und dann erzähle ich dir noch was von Jesus. Ich würde sagen, bist du bekloppt oder was? Ab nach Emmendingen. Ich glaube, wenn du dieses Wort buchstäblich in die Tat umsetzen möchtest in Südbaden, dann wirst du vor Probleme kommen. Die Kultur ist eine andere. Im Nahen Osten haben wir eine Form von Gastfreundschaft, die können wir uns noch nicht einmal vorstellen. Es ist, dass da einfach jemand, ein Fremder kommt und der braucht gerade Hilfe. Es ist eine Ehre, die Tür aufzumachen, sagen, du bist willkommen. Ich will darauf zwar nicht hinaus, aber was wir auch davon lernen können, allein aus dieser Passage, ist, dass wir Christen im Westen Gastfreundschaft lernen müssen. Auch ich. Oh, jetzt stört er mich in meinem wohligen Ungestörtsein. Und jetzt muss ich irgendwie Platz machen. Ich mag Gäste, aber nicht immer. Die Bibel sagt nicht, folg deiner, wenn es um Gastfreundschaft geht, folg deiner Kultur und deiner Umwelt, sondern sei gastfrei. Und das bedeutet nicht, frei von Gästen zu sein, sondern so frei zu sein, dass Gäste willkommen sind. Seid gastfrei. Also das können wir hier lernen, aber das ist eigentlich überhaupt nicht mein Punkt. Und das ist auch nicht der Punkt, auf den Jesus hier eingehen möchte. Das tut er an anderen Stellen. Wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Die Jünger sollen zu Menschen gehen, die sich als würdig erweisen. Was bedeutet das denn, würdig zu sein? Das bedeutet nicht, dass diese Menschen irgendwie eine besondere Qualifikation mit sich bringen, dass sie dort dann hausen, sondern es heißt, dass sie Menschen finden, die es nicht an Gastfreundschaft fehlen lassen und die Jünger gerne aufnehmen und mit den Nötigen versorgen. Das bedeutet es würdig, also angemessen, euch auch zu unterstützen und euch willkommen zu heißen, wenn ihr um Unterstützung bittet. Und die Jünger sollen hier Folgendes lernen. Und das ist auch für uns super wichtig, auch wenn wir nicht in dieser Kultur leben und du jetzt nicht von Haus zu Haus gehst, weil du denkst, das ist nicht so mein Stil. Die Jünger sollen lernen, Menschen werden euch annehmen und ablehnen. Das sollen sie, bevor sie losgehen, gut hören. Weil wir haben Angst oft, mit Menschen in Kontakt zu kommen, über unseren Glauben zu sprechen, weil wir nicht wissen, was wird das Ergebnis dessen sein? Wie wird man mich sehen? Wie wird man mich behandeln? Jesus sagt es uns schon, damit wir keine Angst haben. Leute, es ist normal, dass es Menschen geben wird, die werden offen sein. Und es wird Menschen geben, die werden verschlossen sein. Und wir haben irgendwie die Sorge, was ist, wenn mich jemand ablehnt? Richtig. Deswegen sage ich dir jetzt, das wird passieren. Es gehört zum Wesen meiner Botschaft dazu, dass Menschen sagen, das will ich nicht. Also wovor hast du Angst, wenn du mit Menschen sprichst? So, jetzt hat er mich abgelehnt. Ja, vielleicht hast du Jesus nicht zugehört. Er wollte dir Ruhe ins Herz geben. Das wird passieren. Du bist deswegen nicht falsch, du bist deswegen nicht komisch, du bist deswegen nicht weniger wert, du hast deswegen deinen Missionsauftrag nicht ordentlich ausgeführt, sondern du hast etwas erlebt, was ich jeden Tag erlebe. Die Menschen lehnen ja nicht dich ab, sondern sie lehnen mich ab. Im besten Fall. Ich hoffe, dass die Menschen uns nicht ablehnen wegen unserer Ignoranz. Aber wenn wir von Jesus erzählen, sollen wir damit rechnen, dass es Menschen geben wird, die negativ darauf reagieren werden. Die sagen, das will ich nicht. Okay.
gefällt mir nicht, schmeckt mir auch nicht, aber das ist dann deine Verantwortung. In 2. Korinther 2, Vers 15 bis 16 heißt es, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. So, das steht erstmal fest, ja? Gott nimmt uns gerne an, weil wir mit Jesus verbunden sind. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst so, wenn Gott auf mich schaut, dann ist es eigentlich eher schwierig. Ja, da mag es Dinge geben, aber vergiss nicht, Paulus hat das zu den Korinthern geschrieben. Das war echt eine durchtriebene Gemeinde. Und Paulus sagt zu dieser Gemeinde, ihr seid bei allem Chaos in eurem Leben, seid ihr ein Wohlgeruch Christi. 2. Korinther 2, Vers 15 bis 16. Wir, bei all dem Chaos, sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Und jetzt sagt er, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ist dieser Wohlgeruch für Gott ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Damit möchte Paulus sagen, wir sind in Gottes Hand. Gott liebt uns und Gott hat gerne Gemeinschaft mit uns. Er nimmt uns gerne an. Wenn wir beten, dann freut sich der Vater im Himmel. Und wenn wir mit unserer Botschaft, das, was Gott so gefällt, wenn wir das weitertragen, werden wir erleben, für den einen ist das nur, ich sterbe lieber. Und der andere sagt, Herrlichkeit, ich will das auch. Das ist die Wirkung der Botschaft von Jesus. Entweder oder. An dieser Stelle gibt es keine 2, 3, 4, 5 Meinungen, sondern nur entweder oder. Jesus und Leben und Frieden oder nicht Jesus, Tod und Gericht. Vor diese Konsequenz stellt er seine Jünger und sie sollen lernen, sich nicht Angst machen zu lassen, sondern sich auf die Ernte zu fokussieren. Es liegt nicht an eurem Bemühen, sondern geht, seid in Kontakt mit den Menschen und wenn ihr abgelehnt werdet, habt keine Angst, sondern geht weiter und sucht die Ernte. Sucht die Ernte. Es zeigt uns nämlich auch, es gibt Ernte. Sie muss nur gefunden werden. Es gibt Ernte, sie muss aber gefunden werden. Kommen wir zum Schluss. Die Verse 14 bis 15. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus und jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Das sind schwere Worte. Sie knüpfen an dem an, was wir eben gerade gehört haben. Und Jesus schärft seinen Jüngern ein, dass es Umstände geben kann, in denen es unklug ist, zu verharren und daran festzuhalten. Nein, ich werde hier dran festkleben und werde immer weitermachen und immer weitermachen. Jesus zeigt uns, es gibt Situationen und hier war so eine Situation, dass die Ablehnung so eindeutig ist. Wenn die Ablehnung so glasklar ist, dann gilt es zu sagen, ich lasse los und ich ziehe weiter. Es kann Situationen geben. Das heißt nicht, dass in jeder einzelnen Lebenslage dies der Fall ist. Jetzt sagst du, ich bin verheiratet und merke eine sehr deutliche Ablehnung meines Ehepartners. Soll ich jetzt vor ihm stehen und den Staub von meinen Füßen und weg? Nein, die Bibel hat mehr zu bieten, zum Beispiel bei dieser Passage. Ja, lest den 1. Petrusbrief, 1. Korinther 7. Dort geht es um Situationen, wo wir in Beziehungsgeflechten sind, zum Beispiel in verwandtschaftlichen Beziehungen, wo wir nicht einfach sagen, so und jetzt Staub von meinen Füßen. Muss man auch aufpassen. Aber es kann Situationen geben, wo ich mit Menschen konfrontiert bin und die Ablehnung so stark ist und ich merke, hier ist kein Durchdringen, dass die Führung Gottes sein wird, ich werde ablassen. Ich werde nicht mehr weiter auf diese Person einreden, sondern ich werde weiterziehen. Es gibt nämlich ein Genug. Das soll kommuniziert werden. Es gibt ein, mein lieber Freund, der Zug ist abgefahren. Das ist die Möglichkeit. Und meine Gegenwart suggeriert dir vielleicht, ach, da ist immer noch eine Möglichkeit, da ist immer noch eine Möglichkeit, ich gehe jetzt. Du sollst spüren, dass die Liebe Gottes, die Botschaft, die ich dir hier weitergebe, dass sie dir Leben geben kann und sie geht jetzt mit mir mit. Den Frieden, den ich dir anzubieten habe im Namen Jesu, ich nehme den mit. Ich werde hier nicht einfach sagen, Friede, Friede, es ist alles gut. Nein, ich sage, hier ist Unfrieden und ich gehe. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 6, werf die Perlen nicht vor die Säue. Es gibt Situationen, wo wir registrieren müssen, die Feindseligkeit gegen die Botschaft Gottes ist so zementiert, dass wir sehr eindeutig sein müssen und der Person klipp und klar machen müssen, worum es jetzt hier gerade geht. Dass die Entscheidung, die sie nicht für Jesus treffen möchte, ist ja auch eine Entscheidung, dass das Konsequenzen hat für diese Person. Und Jesus möchte, hey, wenn ihr rumgeht, ja, und Menschen dient, dann geht es nicht nur darum, Best Friends zu sein mit allen, sondern ihr sollt die Tragweite der Entscheidungen den Menschen auch deutlich machen, dass ihre Ablehnung gegen Jesus ewige Konsequenzen für sie haben wird. Niemand teilt gerne diesen Teil der Botschaft Jesu anderen Menschen mit, oder? Wer macht es schon? Wir wollen lieber eher eine Botschaft weitergeben, die immer irgendwie immer noch weiter, immer noch weiter, immer noch weiter. Jesus sagt, es gibt irgendwann einen Punkt, wo der Zug abgefahren ist. Und dann gehst du weiter. Die Person soll es merken. Das fällt uns schwer. Vor allem mit dieser Bildsprache. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Das ist etwas, wenn du das hier machen würdest, würde es auch niemand verstehen. So, hast du irgendwie was mit, was juckt dich da? Aber das sollte so viel bedeuten, so, ich distanziere mich von deiner Entscheidung gegen Jesus, die so eindeutig ist, distanziere ich mich so sehr, dass noch nicht mal dein Staub etwas mit mir zu tun hat. Das ist heftig. Und das möchten wir nicht. Das fällt uns schwer. Ist das nicht auch lieblos? So, im deutschen Christenherzen. Eins der ersten Fragen, immer wenn es um harte Wahrheiten geht, ist das nicht lieblos? Ich möchte euch eine Antwort eines Deutschen anbieten, Dietrich Bonhoeffer. Nichts könnte unbarmherziger sein, als die Menschen glauben zu lassen, es sei noch viel Zeit, sich zu bekehren. Die Sache ist dringend. Der Bote kann nicht warten und die Nachricht vom Reich jedem Menschen in seiner eigenen Sprache wiederholen. Gottes Sprache ist klar genug. Der Mensch, der das Wort der Errettung ablehnt, hat seine letzte Chance vertan. Dietrich Bonhoeffer hat erkannt, was Jesus den Jüngern weitergeben wollte, wenn wir Menschen das Evangelium weitergeben, müssen sie erkennen, in dieser Botschaft ist ihre letzte Chance. Es ist nicht einfach eine Möglichkeit unter vielen, die du irgendwann mal aus einer Schublade ziehen kannst, wenn es irgendwie mal dir danach ist, sondern jetzt ist der Tag, wo du handeln musst. Und so mancher Unentschlossener steht vor dieser Entscheidung so, ach, ich werde später mit Gott ins Reine kommen. Ich werde später vielleicht auf meine alten Tage, so wenn es ein bisschen ruhiger in meinem Leben ist, werde ich dann mit Gott klare Sachen machen und dann gerade laufen. Und dann werde ich eine volle Entscheidung treffen und werde mich von meinem Leben umkehren hin zu Jesus Christus. Ich sage dir, dass das ein sehr naives und dummes Denken ist, denn du weißt nicht, ob es ein später gibt. Es gibt zu viele Situationen, wo wir dachten, Moment, aber da war doch noch Zeit und auf einmal ist es vorbei. Und auf einmal ist Schluss, von jetzt auf gleich. Und du denkst, wie kann das sein? Du weißt nicht, in welche Situation du kommen kannst. Sei nicht so dumm und zu sagen, morgen ist auch noch ein Tag. Ich sage dir, die Bibel sagt nicht ohne Grund immer wieder, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Und das müssen wir lernen, bereit zu sein, die Eindeutigkeit, die Unmissverständlichkeit der Botschaft von Jesus den Menschen zu kommunizieren. Denn Dietrich Bonhoeffer sagt, nichts könnte unbarmherziger sein, als die Menschen glauben zu lassen, es sei noch viel Zeit, sich zu bekehren. Amen.